Ich lade euch ein, dass wir aufstehen und noch einmal zusammen beten. Lieber Vater, du lädst uns ein zu dir, in deine Arme, in dein Haus, mit allem, was uns beschäftigt, mit allem, was unser Leben ausmacht, mit den schweren Dingen, die wir erleben mussten, mit den schönen Dingen, die unser Leben ausmacht. Herr, danke, dass wir in diesem Haus, zu dem du uns Zutritt gegeben hast, nichts leisten müssen, dass es nicht darauf ankommt, was wir können, was wir tun, sondern dass du nichts anderes von uns erwartest, als in deiner Gegenwart zu sein und uns erfüllen zu lassen von dem, was du gibst. Danke, dass du das heute hier tun willst, dass du es schon getan hast durch den Lobpreis und jetzt auch tun willst durch dein Wort. Amen. Ich freue mich sehr. Es ist schon vorhin gesagt worden vom Simon, wir machen weiter. Wir haben uns in den letzten Wochen ganz viel damit beschäftigt, wie großartig das ist, den Glauben, das, was Gott für jeden Menschen vorhat, ins Gespräch zu bringen. Auch bei der Arbeit, auch mit Menschen, die davon noch gar nichts wissen. Und die Silvia hat ja vorhin hier vorne so einen technischen Begriff gebraucht. Ich kann es schon gar nicht mehr wiedergeben. Irgendwas mit Auftun des Mundes und Freude. Ich gehöre nicht zu den Superexperten in diesem Bereich, aber ich verstehe es so, es geht einfach darum, mit Spaß und guter Laune von dem zu reden, was uns begeistert. Was wir selbst erlebt haben, dass es einfach großartig ist, sein Leben in Verbindung mit Gott zu bringen und das über das ganze Leben zu stellen. Und damit machen wir jetzt auch weiter mit einer etwas anderen Überschrift, Berufen, Called to, also einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Ich sage gleich auch noch, warum das Englische da steht. Und wir werden jetzt ein paar Wochen Zeit haben, einfach mal darüber zu reden, ja, was heißt das denn jetzt? Wenn ich diese Entscheidung für mich getroffen habe. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die in der letzten Zeit das gehört haben, zum ersten Mal vielleicht festgestellt haben, es gibt Menschen, die sind nicht einfach nur so Christ, wie vielleicht jeder Christ ist. Das sprechen wir ja in unserer Gesellschaft quasi jedem zu, ist ja auch schön. Aber man kann auch nochmal ganz anders Christ sein, mit einer ganz persönlichen Beziehung zu Gott, mit einem Glauben daran, dass dieser Gott wirklich da ist und in mein Leben eingreift. Und dann kann man sich ja fragen, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Nicht jeder entscheidet sich ja so schnell. Mancher sagt ja auch, ich möchte erstmal das Kleingedruckte lesen. Ist auch gut, das, was wir alle nicht tun, 1000 Mal im Internet. Das ist sozusagen die häufigste Lüge unserer Zeit im Internet. Ja, ich habe die allgemeinen Bestimmungen gelesen. Ja, ich habe die Datenschutzbestimmungen verstanden. Okay, ich will einfach auf die nächste Seite. Vielleicht kann man auch so Christ werden. Ist vielleicht auch in Ordnung, aber ich finde es auch gut, wenn es Leute gibt, die sagen, nee, ich möchte eigentlich schon wissen, was da auf mich zukommt, wenn ich mich auf dieses Leben einlasse. Und das ist auch richtig so. Und wir alle kommen ja auch nicht hierhin als Leute, die fertig sind, bei denen schon alles klar ist. Das ist ja keine Entscheidung, die man einmal trifft und ab dem Moment gibt es gar keine Fragen mehr. Wir alle entdecken ja, was das heißt, mit Gott zu leben, von Gott berufen zu sein. Und das ist ja irgendwie ein riesiges Wort. Und wir versuchen uns jetzt in den nächsten Wochen mal ein bisschen mit diesem Wort und mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen. Was heißt das, wenn man sagt, Gott hat mich berufen? Wenn du mal auf die nächste Folie klickst, ich bin heute nicht so gut mit dem Equipment, dann möchten wir euch auch sagen, dass wir uns haben anregen lassen zu dieser Predigtserie von der Saddleback Church. Dankeschön, Michael. Von der Saddleback Church in Amerika. Da gibt es ja den Pastor Rick Warren, den viele von euch kennen und er hat schon vor einer ganzen Reihe von Jahren eine Predigtreihe über dieses Thema gehalten. Ihr seht hier den Screenshot von der ersten Predigt, The Call is for You. Und wenn ihr das mit dem Namen Rick Warren oder Saddleback Church googelt, seid ihr auch ganz schnell auf dieser Seite. Und da kann man sich diese Predigten allerdings leider nur auf Englisch anhören. Ihr findet da auch zusätzliches Material, zum Beispiel so eine sehr schöne Liste von Bibelversen, die heute auch eine wichtige Rolle spielen werden. Und das Gute ist wiederum, mit denen kommt man auch zurecht, wenn man kein Englisch kann oder nicht so gut Englisch kann, weil die Bibelversangaben sind ja ziemlich international gleich. Also insofern kann ich euch das allen empfehlen. Ich habe auch ein paar Exemplare mitgebracht und ansonsten kann man sich da runterladen oder wir legen es nochmal auf den Kopierer. Wir werden natürlich nicht eins zu eins jetzt den Versuch unternehmen, die Predigten von Rick Warren hier nachzupredigen. Das schaffen wir gar nicht. Aber es ist eine Quelle von Anregungen und wenn ihr Lust habt, euch das auch anzuhören, hilft euch das vielleicht auch von diesen Wochen, in die wir jetzt reingehen, noch ein bisschen stärker miteinander zu profitieren. Wir sind ja im Rheinland, aktuell im Karneval. Ich wollte gestern einfach in die Stadt gehen. Es ging aber nicht. Es war alles abgesperrt, lauter Verkleidete. Ist ja auch ganz schön. Ein Einhorn habe ich heute auch hier rumlaufen sehen. Und irgendwo habe ich einen Werbespruch gelesen von so einem Verkleidungskaufhaus. Es gibt ja auch so Kaufhäuser extra für Verkleidungen im Rheinland. Und der Werbespruch lautete, seien Sie, wer Sie wollen. Und das macht ja vielleicht neben vielem anderen, was mit Prozenten zu tun hat, auch den Reiz von Karneval aus für viele Menschen. Man kann mal jemand anders sein. Man kann mal auftreten als, weiß ich nicht, Donald Trump oder Räuber, Bettler, Alien. Ich traf mal zwei Leute, die hatten sich als Löwensenf verkleidet. Als Duo, also fand ich beeindruckend. Also man kann vieles sein, wenn man sich verkleidet und Gott möchte nicht, dass wir uns verkleiden. Das ist nett, sich mal zu verkleiden, weil das ja auch dazu hilft, so ein bisschen zu hinterfragen, wer bin ich und was habe ich so für Gedanken im Kopf. Aber in der Bibel spielt dieses Thema Kleidung auch eine große Rolle als Bild, als Symbol, aber es geht immer darum, dass Gott mir zeigen möchte, wer bist du wirklich? Wer bist du wirklich, wenn wir mal die Verkleidungen ablegen? Wenn wir mal die Dinge abschälen, die andere dir übergestülpt haben? Was habe ich denn in dich hineingelegt? Und wie kommen wir Schritt für Schritt dazu, dass das, was ich mir für dein Leben wünsche, tatsächlich auch sichtbar wird? Dass du es siehst, dass du es erlebst und dass auch andere damit unterwegs sein können. Und das ist das Spannende an diesem Thema Berufung. Paulus hat einmal an die Epheser geschrieben, dass er betet für sie. Und wofür hat er gesagt, betet er? Er betet, damit Gott uns die Augen öffnet, damit wir sehen, wozu wir berufen sind, worauf wir hoffen können und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Gott möchte, dass wir das anfangen zu sehen, wozu wir berufen sind. Vielleicht sagt einer, naja, also Berufung, bitte. Ich bin froh, wenn ich den nächsten Tag überstehe. Du fängst hier an, von Berufung zu reden. Hast du vielleicht noch einen Heiligenschein da hinten für mich irgendwo in der Schublade liegen? Ich muss in meinem Job klarkommen, wenn du wüsstest, wie das mit meinen Kindern ist oder mit meinem Ehepartner. Also da würde ich mir mal was dazu wünschen. Bitte heb doch nicht so furchtbar ab. Es stimmt. Wir haben alle ganz viele Probleme zu lösen. Und das Gute ist, dass Gott uns verspricht, bei all diesen Problemen dabei zu sein. Aber eins ist auch wahr, wenn das alles wäre, was mein Leben ausmacht, dass ich irgendwie halbwegs unfallfrei mit wenig Beulen durchkomme, dass das alles irgendwie so läuft bis zum Tod. Ich glaube, das ist für jeden Menschen eigentlich zu wenig ist. Und dass es so wichtig ist zu wissen, es gibt noch mal eine ganz andere Dimension und einen ganz anderen Blick, den Gott auf mein Leben tatsächlich hat. Und das ist ja auch so ein ganz berühmter Bibelvers, den ihr da jetzt lest. Wir alle wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. An dem Vers sind manche Leute schon verzweifelt, weil man das manchmal nicht mit seiner Erfahrung ohne weiteres übereinbringen kann. Und doch ist es ein ganz, ganz großes Versprechen, das die Bibel hier macht. Was wir meistens nicht wissen, ist, dass dieser Vers noch weitergeht. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Dass das alles zum Guten mitwirkt und mitwirken kann, hat mit einer Berufung zu tun, die Gott auf mein Leben legt und die dazu führt, dass ich alles in diesen Plan auch einordnen kann. Rick Warren hat von einem Mann erzählt, dessen Namen ich gar nicht kannte, obwohl man ihn vielleicht kennen sollte, der in der Ära des Präsidenten Nixon im Weißen Haus gearbeitet hat, in einer ganz herausgehobenen Position. Und dann im Zusammenhang mit den Skandalen, die es damals gab, Skandale sind ja keine Erfindung unserer Zeit, hat es ja auch schon irgendwie immer gegeben, ins Gefängnis kam. Und dann wirklich für viele Jahre im Gefängnis saß, ein totaler Absturz. Und im Gefängnis ist er Christ geworden, in dem Sinne, wie wir heute darüber reden. Nicht einfach nur so Christ, in Amerika ist ja sowieso jeder Christ, sondern er hatte eine ganz persönliche Begegnung mit Gott. Und als er aus dem Gefängnis rauskam, war für ihn klar, ich werde von jetzt ab diese Botschaft einfach weiter verbreiten bei den anderen Leuten, die im Gefängnis sitzen. Und daraus ist eine sehr große Arbeit und ein sehr großer Dienst geworden. Alles kann zum Guten mitwirken, wenn ich in die Berufung Gottes eintauche. Gott hat das irgendwie für diesen Mann schon immer gewusst, irgendwo ganz oben unterwegs zu sein, ganz unten abgestürzt zu sein. Und am Ende wird es Teil von einem Plan, den Gott in mein Leben hat. Und dann können die Dinge zum Guten mitwirken. Und deswegen ist es so spannend, darüber nachzudenken, was heißt diese christliche Berufung. Ich habe so ein paar Stichworte vorneweg, weil das ja auch ein sehr schwieriges Thema ist. Und dann steigen wir nochmal ganz konkret auch mit ein paar Bibelstellen ein und mit ein paar Inhalten. Es gab vor vielen Jahren mal einen Film, der hieß Sister Act. Wenn ihr den kennt, seid ihr alt. Aber es ist ja kein Nachteil, alt zu sein. Man hat einfach schon mehr erlebt, ne? Vielleicht kennen auch einige Jüngere den, ich weiß es nicht. Ich kann es aber empfehlen, der Film war wirklich gut. Es gab dann auch noch so eine Fortsetzung, Sister Act 2, war nicht ganz so toll, fand ich. Aber es ist ja immer auch ein Zeichen dafür, dass der Film vielen gefallen hatte. Und der handelte von einer Frau aus eher dem kriminellen Milieu. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das ganz genau richtig wiedergebe. Jedenfalls, sie geriet in große Schwierigkeiten, war bedroht, musste untertauchen. Und sie taucht in einer Art Kloster unter, wird dann auch entsprechend angezogen und ist dann eben auch eine von diesen Schwestern. Und das führt natürlich zu sehr vielen interessanten Situationen. Und ich weiß, es ist ein Moment in diesem Film gibt, wo die Schwestern da miteinander sitzen und die machen, was man so macht als Nonne im Klischee. In der Wirklichkeit ist es ja zum Glück anders. Also häkeln oder sowas. Ne? Die sitzen da und häkeln irgendwelche Topflappen und unterhalten sich. Und auf einmal sagt eine von diesen Nonnen zu der Hauptperson, ich glaube, das ist Whoopi, ne, Goldberg, wann hat dich denn der Ruf ereilt? Wann hat dich denn der Ruf ereilt? Das ist eine urkomische Situation in diesem Film, wann hat dich denn der Ruf ereilt? Weil sie wirklich bei aller Schlagfertigkeit jetzt nicht weiß, was sie darauf antworten soll. Und es zeigt aber vielleicht auch ein bisschen, wie sehr dieses Thema manchmal aus dem Rahmen fällt, wenn wir in unserem ganz normalen Leben unterwegs sind. Wann hat dich denn der Ruf ereilt? Was für ein steiler Gedanke ist das, dass mich ein Ruf von Gott ereilt? Ich glaube auch, dass es gut ist, wenn wir ein bisschen die Skepsis und den Humor beibehalten bei dem Thema. Denn man kann sich irrsinnig verrennen, auf die skurrilsten Gedanken kommen. Berufung kann irgendwie zur Projektionsfläche werden für alle möglichen Defizite, die ich vielleicht in meinem Leben spüre. Da ist es gut, mit anderen mal im Gespräch zu sein, mal ein bisschen die Luft rauszulassen. Hast du es auch eine Nummer kleiner? Und das Thema vielleicht auch immer mit so einer Prise Humor anzugehen. Und trotzdem ist dieser Gedanke da. Gott ruft. Die Welt schreit und lärmt. Gott schreit nicht, aber Gott ruft. Rick Warren hat das einfach mit dem Telefon erklärt. Ist auch auf Englisch noch viel einfacher, weil Calling liegt natürlich eben sehr nah am Telefonieren, dieses englische Wort für berufen. Aber bei uns steckt es ja auch drin, Beruf, Ruf. Und ich denke, jeder hat ein unter anderes Verhältnis zum Telefon. Manche Leute gehen gern ans Telefon, andere gehen überhaupt nicht gern ans Telefon. Wir haben ja jetzt auch alle immer so ein Telefon bei uns. Und klingelt das manchmal zu den unpassendsten Gelegenheiten. Es gibt ja die irrsinnigsten Klingeltöne, die das irgendwie vertuschen sollen. Irgendwie, ich kenne Handys, die räuspern sich dann so. Ne? Wenn mir das in einer Besprechung nicht auffällt, dass das Handy klingelt, es räuspert. Aber das Problem ist, wenn das sehr gut gemacht ist, merkt es auch derjenige nicht, der angerufen wird. Ne? Und manchmal möchte man ja drangehen, manchmal möchte man auch nicht drangehen, manchmal möchte man verpasst immer die Anrufe, die man nicht verpassen wollte, die anderen stören einen. Meine Frau hat das jetzt so programmiert, ich weiß gar nicht genau, wie sie das gemacht hat, bei WhatsApp, sorry, wir wollen keine Markennamen nennen, jedenfalls ist es da so, je nachdem, wer die Nachricht schreibt, gibt es ein anderes Tonsignal. Also eine bestimmte Person hat einen bestimmten Ton, sodass man dann schon mal weiß, wer es ist. Dann kann man daraus ja Konsequenzen ziehen. Also wenn sie euch demnächst nicht antwortet, dann hat es vielleicht müsst ihr mal mit ihr über die Toneinstellung reden. Wir alle wissen, manchmal weiß man, wer anruft, manchmal steht da anonym. Aber eins ist sicher, wenn Gott mich anruft, dann ist es vielleicht einfach gut, wenn ich diesen Anruf nicht verpasse. Und wenn ich nicht auf kann ich später zurückrufen klicke oder irgendwie sowas, bin beschäftigt. Wenn Gott mich anruft, dann ist es gut, das zu hören und dran zu gehen. Und Gott ruft. Ich gucke manchmal auf mein Handy und sehe, irgendjemand hat mich die ganze Zeit versucht zu erreichen. Ich habe es gar nicht gemerkt. Wenn ich anfange hinzuhören, dann werde ich feststellen, dass Gott ruft, dass er mich anruft. Und wie gigantisch ist das, wenn ich das höre und wenn ich es schaffe, dann einfach dran zu gehen und auf diesen Ruf zu reagieren. Drangehen. Noch ein anderes Thema. Letzte Woche hat ja hier der Can gepredigt, hat uns begeistert und mitgerissen, auch mit seinem persönlichen Zeugnis, mit der Art, wie Gott ihn berufen hat. Und er hat das mit einem Bibeltext unterlegt aus dem Matthäusevangelium aus Kapitel 22. Und das hat der Manuel auch schon aufgegriffen. Da wird die Verkündigung des Evangeliums, die gute Nachricht von Jesus, verglichen mit der Einladung zu einem Fest. Und wir haben ja auch vorhin schon gefeiert. Und einer ist auf diesem Fest, der hat nicht die richtige Kleidung an. Da ist wieder dieses Bild mit der Kleidung. Ne? Und der Can hat gesagt, er war selbst lange Zeit so ein Mensch, wo das keiner gemerkt hat, aber er wusste immer, Jesus weiß das genau, dass in mir diese Realität noch gar nicht da ist. Und dieses Gleichnis hat einen Schlusssatz, den viele von euch vielleicht kennen. Und der mich letzte Woche natürlich besonders angesprochen hat, weil ich ja schon wusste, dass ich diese Woche über das Thema Berufung predigen werde. Und der Schlusssatz dieses Gleichnisses lautet dann, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Und das gibt's auch noch an anderen Stellen in den Evangelien. Viele sind berufen, wenige aber Auserwählte. Ich kenne so viele Leute und ich habe auch dazugehört, denen so ein Satz totale Angst machen kann. Was soll das heißen? Viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Vielleicht bin ich gar nicht auserwählt. Vielleicht gehöre ich zu der breiten Masse, die gerufen wird, aber die leider doch nicht auserwählt war. Vielleicht sagt Gott irgendwann mal zu mir, ach komm, das wussten wir beide doch die ganze Zeit, dass du nicht wirklich dazugehörst. Hast du gedacht, nur weil du da immer in die Gemeinde rennst? Ich kenne doch dein Herz. Ich weiß doch, dass da nicht wirklich was brennt. Man muss schon auserwählt sein. Zum Glück ist das nicht so. Zum Glück ist das überhaupt nicht so. Aber wenn Jesus das so sagt, und das sind ja seine eigenen Worte, dann ist es trotzdem gut, wenn wir zuhören. Jesus hat auch mal gesagt, es gibt diesen breiten und diesen schmalen Weg. Es gibt immer den breiten Weg und es gibt den schmalen Weg mit der engen Pforte. Und auf dem sind wenige unterwegs. Und das hat damit zu tun, dass wenn Gott mich ruft, dass ich dann tatsächlich gefragt bin. Das ist kein unverbindliches, oberflächliches, bedeutungsloses Angebot, sondern wenn Gott mich ruft, dann ist die Frage, bin ich tatsächlich bereit, darauf zu antworten? Wir haben so Schwierigkeiten mit diesem Thema Auserwählung und Berufung, weil wir sagen, naja, also entweder bin ich doch immer schon auserwählt gewesen, dann muss ich mich ja eigentlich auch gar nicht mehr entscheiden, dann ist das ja klar, dass ich irgendwann bei Gott lande, oder man ist eben nicht auserwählt gewesen, dann spielt das ja auch alles gar keine Rolle mehr. Wir bringen das irgendwie nicht zusammen, Gottes Plan und unsere Verantwortung. Und das ist auch nicht leicht zusammenzubringen. Und die Bibel sagt uns, dass beides wichtig ist. Wir versuchen immer, die Sache in die eine oder die andere Richtung aufzulösen. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir mal über unser Leben nachdenken, und das haben auch Menschen entdeckt, die gar nicht mit dem Christentum in Verbindung standen, das findet ihr schon in alten, antiken, griechischen Sagen, dann gibt es im menschlichen Leben irgendwie immer so dieses Geheimnis zwischen dem, was scheinbar vorherbestimmt ist, und dann aber doch der Verantwortung, die jemand mit einer bestimmten Entscheidung übernimmt. Ich glaube nicht, dass wir das völlig auflösen können. Die Physiker helfen uns da vielleicht ein bisschen, sowas zu verstehen, die uns ja auch sagen, es gibt Dinge, die sind einerseits ein Teilchen, andererseits eine Welle. Ich bin ja mal mit dem Ulf und auch einem anderen Physiker durch die Alpen gewandert, die haben versucht, mir das zu erklären. Ich habe es nicht verstanden, oder dass wenn die Rakete hochfliegt, dann ist die Zeit in der Rakete anders als die Zeit hier auf der Erde. Habe ich auch nicht verstanden. Aber was ich dann mitgenommen habe, ist, die Realität, in der ich lebe, ist nicht so einfach zu verstehen. Und deswegen ist es gut, wenn ich mich an das halte, was Gott sagt. Der berühmte christliche Lehrer C.S. Lewis hat mal folgenden Hinweis gegeben, den ich auch ganz wichtig fand. Wenn ich so das nicht verstehe, wie Gottes Auserwählung und meine Berufung, meine Entscheidung zusammenpasst, dann hat das auch damit zu tun, dass ich als Mensch immer nur in der Zeit denken kann. Für mich gibt es immer vorher, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Deswegen entweder hat mich Gott vorher ausgewählt, dann kann ich mich jetzt doch nicht mehr entscheiden. Gott steht aber außerhalb der Zeit und über der Zeit. Für Gott gibt es eigentlich gar keine Zeit, weil Gott in der Ewigkeit steht. Und deswegen ist für Gott alles auch in gewisser Hinsicht in einer riesigen Gleichzeitigkeit da. Wir haben ja vorhin in dem Zeugnis diesen Satz gehört, die Zeit heilt alle Wunden, die Zeit tut gar nichts. Wie gut ist der Gedanke, dass Gott außerhalb dieser Zeit steht. Und deswegen fallen bei ihm diese Dinge auch zusammen. Wenige sind auserwählt, viele berufen. Das Neue Testament sagt uns, dass jeder Mensch von Gott geliebt ist, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist für jeden einzelnen Menschen. Und vielleicht hast du bisher gedacht, okay, für mich ist das nichts, das ist ein Thema für fromme Freaks, für Leute, die so aufgewachsen sind. Dann lass dir sagen, Gott ruft dich. Und dann habe ich noch ein anderes Thema, was mit diesem Thema Berufung auch immer in Verbindung steht. Berufung hat ja auch erstmal was mit meinem ganz normalen Leben zu tun. Martin Luther hat ja dieses Wort Beruf erfunden, das gab es bis dahin gar nicht in der deutschen Sprache. Und mein Beruf, den ich jetzt habe, als was auch immer, Schreiner, Bäcker, Maurer, Bankangestellter, das sind ja Berufe. Und Martin Luther hat bei seiner Übersetzung dieses Wortes gesagt, naja, da steckt auch schon Berufung drin. Jeder von uns hat auch seine irdische Berufung. In seiner Familie, als Ehemann, Ehefrau, Kind, Vater, Mutter. Und jeder hat auch im Lauf seines Lebens irgendwann mit diesem Thema Beruf zu tun. Das ist nicht nur ein Job. Und auch in diesem ganz normalen Leben, das ich hier lebe, verwirklicht sich eine Berufung, die mir Gott einfach für mein Leben auf dieser Erde auch gibt. Und es ist gut, das nicht zu vergessen. Es ist gut, alles, was man tut, so zu tun, dass man weiß, auch darin liegt eine Berufung, die Gott mir gibt. Im Neuen Testament wird den Menschen, die sich dann bekehrt haben und die sich manchmal die Frage gestellt haben, soll ich jetzt alles wegschmeißen, alles hinschmeißen, ist doch alles bedeutungslos geworden, ganz oft gesagt, bleib einfach mal auch in deiner irdischen Berufung und tu das, was du da tust, mit einem ganz neuen Gefühl von Berufung und Bewusstsein. Und das gilt für alles, was ich tue. Egal, was du machst, beruflich, ob du überhaupt im Beruf arbeitest oder zu Hause arbeitest, du kannst es immer auf unterschiedliche Weisen tun, mit oder ohne Berufung. Ich weiß, einmal waren wir im Urlaub irgendwo in Italien, touristisch bis zum Äußersten, irgendeine Stadt, heiß, irrsinnig viele Leute, und irgendwo war so ein Waffelbäcker, der wirklich auch einen harten Job da hatte in der Hitze. Und wir haben uns da eine Waffel geholt, und dieser Mann, dem hat man angesehen, für den war jede Waffel, die der dazu bereitet hat, einfach eine Berufung. Man hat es gemerkt, das war nicht einfach nur eine Waffel, der hat nicht einfach nur Waffeln rausgehauen. Jede Waffel war irgendwie was Besonderes. Wie der die zubereitet hat, wie er einem die gegeben hat. Und da habe ich so gedacht, ja, so möchte ich eigentlich arbeiten, egal was ich mache. So möchte ich eigentlich hier meine irdische Berufung leben. Ich möchte eigentlich nicht einfach nur so ein Ehemann sein. Ich möchte nicht einfach nur so ein Vater sein. Ich möchte für meine Mutter, die noch lebt, nicht einfach nur irgendwie so ein Sohn sein. Ich möchte das alles irgendwie mit dem Spirit von Berufung tun. Und auch an meinem Arbeitsplatz möchte ich gerne so arbeiten, nicht weil ich irgendjemandem was beweisen muss oder mir was beweisen muss, sondern weil das einfach viel, viel besser ist und weil Gott sich ja ganz bewusst dafür entschieden hat, uns schon zu sagen, lebt hier noch auf dieser Erde und lebt auch in all den Zusammenhängen, in denen ihr unterwegs seid, tatsächlich eure Berufung. Das ist die irdische Berufung. Und dann sagt uns das Neue Testament, das Großartige ist, über all dem steht die himmlische Berufung. In Hebräer 3, Vers 1 sagt der Schreiber des Hebräerbriefs zu den Gläubigen, ihr seid Partner in der himmlischen Berufung. All das wird auch erst erfüllt, diese irdische Berufung, dadurch, dass darüber eine himmlische Berufung steht. Und noch einmal eine ganz andere Perspektive. Im Alten Testament hatte das Volk Israel natürlich auch eine riesige Berufung. Das ganze Alte Testament ist voll davon. Aber es war im Kern auch eine irdische Berufung. Auch die Perspektive, die die Menschen, die damals mit Gott unterwegs waren, hatten, war immer auf diese Erde gerichtet. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass man es gerne so machte, wenn man starb, und man starb nicht dort, wo man eigentlich zu Hause war, vor allen Dingen, wenn das außerhalb des gelobten Landes war, dann wollte man gerne dort begraben sein. Nicht aus Sentimentalität, ich meine, das können wir uns ja auch vorstellen, dass man sich so überlegt, wo möchte ich mal liegen, und da habe ich vielleicht irgendwie einen schönen Ort, mich schon mal ausgeguckt. Nee, es ging einfach darum, wenn Gottes neue Welt kommt, dann war das auch wieder diese Erde, und dann wollte man einfach schon dort sein, weil sich diese Hoffnung auf die Erde bezog. Am berühmtesten bei Josef, der ja in Ägypten ein ganz großer Mann geworden war und sich dann später wieder versöhnt hat mit seinem Vater und seinen Brüdern. Und irgendwann stirbt er und er sagt, also wenn ich gestorben bin, ich habe mein ganzes Leben hier in Ägypten verbracht, mein ganzes Erwachsenenleben ab diesem Zeitpunkt, wo die Brüder mich in die Grube geworfen haben und ich dann nach Ägypten verschleppt wurde. Ich habe hier Karriere gemacht und alles, aber wenn ich tot bin, bringt meine Gebeine wieder zurück. Eine irdische Hoffnung. Und das Neue Testament eröffnet eine andere Perspektive Und das ist eine himmlische Hoffnung und eine himmlische Berufung, die nicht mal mit der Frage zu tun hat, welches Land ist das, die noch nicht mal mehr mit dieser physischen Erde zu tun hat. Und das ist das Großartige und das ist ein ganz tiefes Geheimnis und vielleicht können wir in den nächsten Wochen da noch ein bisschen mehr einsteigen. Ich habe jetzt für euch noch ein paar Gedanken und Punkte. Einmal so zu dem, was bedeutet diese Berufung. Da hat Rick Warren ein paar ganz wichtige Stichworte geliefert, die ich kurz aufgreifen möchte. Und dann habe ich noch so ein paar kleine Vorgeschmäcker auf den Inhalt der Berufung, den wir dann in den nächsten Wochen in den Predigten noch genauer hören werden. Das Erste ist vielleicht das Wichtigste. Diese Berufung ist ein Geschenk. Wir sind nicht berufen, weil wir dafür irgendwas getan haben, sondern diese Berufung hat uns Gott geschenkt. Ich lese euch dazu mal einen Bibelvers vor aus 2. Timotheus 1, Vers 9, in dem das auf eine wunderbare Weise gesagt wird. Da sagt Paulus, Gott hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist. Nicht nach unseren Werken. Dieser Ruf kommt einfach als Geschenk von Gott. Und das ist bei allem, was wir noch jetzt hören werden, auch in den nächsten Wochen, auch an Herausforderungen und Ermutigungen, so wichtig, das im Kopf zu behalten. Das ist nichts, was mit meiner Anstrengung zu tun hat, sondern das ist ein Geschenk von Gott. Und weil das ein Geschenk ist, das Gott mir gibt, ist es auch Gott, der diese Berufung bestimmt. Es ist sein Plan für mein Leben, den ich entdecken kann. Und dazu möchte ich euch einen ganz großartigen Vers aus dem Epheserbrief vorlesen, aus Epheser 2, Vers 10, in dem Paulus das auf eine ganz anschauliche Weise erklärt. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind sein Werk, also Gottes Werk, in Jesus Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind sein Werk, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Sein Werk. Rick Warren hat gesagt, dieses Wort Werk, das wird unterschiedlich übersetzt. Könnt ihr mal gucken, was in eurer Bibel da steht. Er hat gesagt, das bedeutet eigentlich sowas wie Kunstwerk. Es bedeutet sowas wie Gedicht. Du bist ein Gedicht, das Gott über dein Leben geschrieben hat. Und da sind Spuren ausgelegt, in denen du unterwegs sein kannst. Geschaffen zu guten Werken. Dieser ganze Vers atmet die Schöpferkraft Gottes. Das Schöpferische, was Gott in meinem Leben und in deinem Leben verwirklichen will. Und diese guten Werke, die Gott für dich geschaffen hat, die hat er nur für dich geschaffen. Für mich hat er andere und für jeden hier hat er etwas geschaffen, was du tun kannst, was du ausfüllen kannst. Und es gibt nichts Besseres, als diese Bestimmung zu entdecken und das zuzulassen, was das mein Leben prägt, was Gott für mich bestimmt hat. Nächstes Stichwort. Vorher, trotzdem und für immer. Ich habe vorhin schon gesagt, im Alten Testament ist das im Großen und Ganzen eine irdische Berufung und eine irdische Hoffnung, die damals den Leuten vor Augen stand. Es gibt einen ganz großartigen Vers in Jesaja 44, also ein Ermutigungsvers, der bis heute auch für viele Christen ein ganz wichtiger Vers ist, wo Gott zu dem Volk Israel sagt, ich habe dich von Mutterleib an schon gesehen und gebildet und geprägt. Was für ein wunderbarer Gedanke. Aber im Neuen Testament geht das nochmal einen Schritt weiter und Gott tritt mit uns aus dieser Zeit komplett heraus. Und da sagt Paulus zum Beispiel in Epheser 1, Vers 4, dass Gott uns in Christus auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Wir sind so gefangen in dieser Zeit, aber Gott sagt, die Auserwählung, die ich für dich im Blick habe, die hat schon stattgefunden, bevor es überhaupt eine Zeit gab. Und die wird auch über diese Zeit weit hinaus reichen. Auserwählt vor Grundlegung der Welt. Welchen Wert gibt das dem Leben jedes einzelnen Menschen? Das sind nicht einfach nur 10 Milliarden, die hier rumrennen wie die Ameisen. Es sind Menschen, über die sich Gott vor Grundlegung der Welt Gedanken gemacht hat. Und diese Berufung, weil sie eben von dieser Perspektive herkommt, wird nicht berührt oder betrübt durch all das, was ich falsch gemacht habe. Sie ist nicht aufgehoben worden damals durch den Sündenfall. Sie ist nicht kaputt gegangen durch alles andere, was seitdem passiert ist. Und Paulus selbst, von dem ja diese Verse auch hier stammen, hat immer wieder gesagt, dass es für ihn der absolute Hammer ist, dass Gott ihn berufen hat, trotz allem, was er vorher falsch gemacht hat. Rick Warren hat auch dazu einen Vers zitiert, will ich jetzt aus Zeitgründen nicht ganz vorlesen, wo Paulus darüber schreibt und da sagt er, Gott hat mir vergeben, weil ich es unwissen und in Unwissenheit tat. Ich habe, als ich diesen Vers gehört habe, oft gedacht, klingt für mich irgendwie wie so eine Entschuldigung von Paulus. Ja, ich habe die Christen verfolgt, ich habe viele schlimme Dinge gemacht, aber letztendlich war es ja in Unwissenheit. Und deswegen hat Gott mir auch vergeben. Da habe ich so gedacht, naja, also das heißt ja, wenn es jetzt nicht in Unwissenheit gewesen wäre, wie wäre es denn dann mit der Vergebung gewesen? Ich glaube, man muss es aber anders verstehen. Ich glaube, was Paulus hier sagen will, ist ein Gedanke, den auch Jesus selbst in einem ganz entscheidenden Moment ausgesprochen hat. Jeder Mensch ist dazu ausersehen und auserwählt, den Gedanken zu verwirklichen, den Gott für ihn hatte. Und jedem, bei dem das noch nicht so ist, in gewisser Hinsicht gehören wir ja irgendwie auch alle dazu, jedem gesteht Gott zu, dass es noch eine Zeit geben kann, in der man es versteht und in der man es doch erfährt. Als Jesus am Kreuz hing und grausam gequält wurde und die Jungs, die da unterwegs waren, ganz genau wussten, was sie da machten. Wir sind ja nicht naiv. Da hängt Jesus am Kreuz und ruft diesen Satz aus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus war nicht naiv. Aber Jesus sagt, solange diese Erde noch steht und solange ein Mensch lebt, vertraue ich darauf, hoffe ich darauf und bin dafür gestorben, dass dieser Mensch klüger werden kann, dass er es versteht, dass es sich auch ihm eröffnet. Und es ist so gigantisch, dass Gott uns mit diesem Vertrauen und mit dieser Hoffnung durch unser ganzes Leben begleitet. Und deswegen gilt diese Berufung trotzdem und sie gilt für immer. Sie ist nicht in Frage zu stellen. Es gibt im Neuen Testament diesen wunderbaren Vers, die Gnadengaben und die Berufungen Gottes sind unbereubar. Und das finde ich großartig. Zusammen. Die Berufung, die Gott dir gibt, gibt dir nicht alleine. Wir haben jetzt immer nur über einzelne Menschen gesprochen, aber das Großartige ist, Gott beruft uns gemeinsam dazu, unsere Berufung zu verwirklichen. Und deswegen gibt es die Gemeinde, deswegen sitzen wir hier und viele wissen, wie wichtig das für ihre Berufung war, mit anderen darüber im Gespräch zu sein. Deswegen gibt es Kleingruppen, deswegen gibt es Hausgruppen, deswegen gibt es Seminare und Gottesdienste. Und was du tun kannst, kannst du mit anderen zusammen zu tun. Wir sind berufen zu einem Geist, in einem Geist, zu einer wunderbaren zukünftigen Hoffnung, sagt der Epheserbrief. Und das wollen wir hier gemeinsam entdecken. Und für alles, was Gott dir als Berufung zuspricht, rüstet er dich auch aus. Manche Menschen haben Angst vor diesem Thema Berufung, weil sie sich sagen, naja, also wenn Gott, wenn ich jetzt darauf höre, wenn ich jetzt dran gehe, ja, anonym, ja, so, vielleicht sagt Gott mir etwas, was ich überhaupt nicht will, was ich überhaupt nicht kann. Gott sagt dir nichts, was nicht schon von Anfang an in deinem Leben und in deiner ganzen Person von ihm tief eingeschrieben gewesen wäre. Und Gott verspricht dir, das, wozu er dich beruft, dich dafür auch auszurüsten. Treu ist, der euch beruft, heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 24, er wird es auch tun. Ich bin es zum Glück nicht, es ist Gott, der das tut und der mich dazu ausrüstet. Und deswegen gehen wir jetzt in diese nächsten Wochen rein und werden viele verschiedene Themen und Schwerpunkte entdecken, die Gott für uns hat in diesem Thema. Ich bin selbst sehr gespannt auf diese Predigten. Ich habe jetzt hier nur noch mal ein paar Stichworte aufgeschrieben zu der Frage, wozu hat Gott uns berufen? Das Neue Testament sagt uns an einer Stelle, Gott beruft uns zur Heiligung. Auch so ein Terminus technicus, zur Heiligkeit, nicht zur Unreinigkeit, sondern zur Heiligkeit. 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Das heißt, Gott befähigt mich zur Veränderung. Gott gibt meinem Leben die Chance, sich positiv weiterzuentwickeln. Und wir wollen entdecken, was das bedeutet. Gott hat uns berufen zum Frieden. Kolosser 3, Vers 15. Ich glaube, wir alle haben ein Gefühl dafür, dass diese Welt Frieden dringender nötig hat als je zuvor. Und wie großartig ist das, dass Gott uns berufen hat, diesen Frieden zu verbreiten. Ja, und Gott hat uns auch zum Leiden berufen. Wäre ja irgendwie doof, wenn wir das nicht auch mal ansprechen würden. Ne? Wir wollten ja über das Kleingedruckte reden. Ich lese es euch mal vor. Soll man ja beim Kleingedruckten immer machen, ne? Ganz genau lesen. 1. Petrusbrief, ziemlich am Ende. Ist wie immer, ne? Kommt ganz am Ende. 1. Petrus 2, Vers 21. Da sagt Petrus, naja, also leiden tun ja viele. Die Gefängnisse sind voll von Leuten, die leiden, ja. Und häufig ist nicht zu Unrecht. Und wenn ich jetzt mal auf mein Leben zurückblicke, also vieles, was ich so zu erleiden hatte, ja, weiß ich auch warum. Ne? Was ist das? Das ist nichts Besonderes, wenn man leidet, weil man eben einfach Mist gebaut hat. Das lässt sich dann manchmal nicht vermeiden. Wenn ihr aber, sagt Petrus, ausharrt, also durchhaltet, indem ihr Gutes tut und trotzdem leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen. Ich sollte das nie vergessen. Ich bin in einer Welt unterwegs, in der Jesus am Ende am Kreuz hing. Und Gott sucht Menschen, die nicht Masochisten sind, die nicht leiden, weil Leiden geil ist oder gut ist. Das Neue Testament gibt uns so viele Hinweise, wie wir in unserem Leben unnötiges Leid vermeiden können. Und deswegen ist dieses Stichwort Heiligung ja so wichtig. Wenn ich mich auf die Veränderung einlasse, die Gott mir schenkt, dann bleibt mir und meiner Umgebung so viel Leid erspart. Aber manchmal gibt es Situationen, in der Leute gesucht werden, die bereit sind zu sagen, ja, ich setze mich jetzt aber hier ein. Ich spreche jetzt das aus, was keiner aussprechen will. Ich tue jetzt das, was wichtig ist, auch wenn das unangenehm wird, auch wenn das schwierig wird. Und viele Menschen haben entdeckt, als sie diesen Weg gegangen sind, was für ein tiefer Friede damit verbunden sein kann und wie unglücklich man darüber sein kann, wenn man solchem Leiden an den falschen Stellen ausgewichen worden ist. Und deswegen gehört das auch dazu, Leiden. Segnen, auch der erste Petrusbrief, nur kurz danach, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen ererbt. Gott überschüttet mich mit seinem Segen und schickt mich aus, dass ich diesen Segen verbreiten kann und das vielen Menschen zusprechen kann. Und das letzte Stichwort, gewinnen. Paulus hat am Ende seines Lebens gesagt, ich bin so dankbar, dass ich das machen konnte, was ich mit Gott gemacht habe. Ich bin so froh, dass ich diesen guten Kampf gekämpft habe. Und jetzt liegt mir bereit der Kampfpreis der Berufung Gottes in der Höhe. Ich glaube nicht, dass Menschen in der Lage sind, so zu leben, auch wenn das manchmal Leiden bedeutet, wenn sie nicht wissen, es gibt eine Perspektive, die weit über dieses Leben und über diese Zeit hinausreicht. Und deswegen habe ich mich so sehr gefreut, dass wir heute schon eingestiegen sind, auch in den Gottesdienst und auch in die Lobpreiszeit, mit diesem Gedanken daran, dass Jesus wiederkommt. Handelt, bis ich komme, sagt Jesus zu seinen Jüngern oder lässt das in einem Gleichnis sagen. Handelt, bis ich komme. Wir könnten das nicht machen, wenn wir nicht wüssten, dass Jesus wiederkommt, wenn wir nicht wüssten, es gibt eine Perspektive, die weit über dieses Leben hinaus reicht. Und das ist die himmlische Berufung. Und wenn der Epheserbrief im Kapitel 1 das so sagt und dann auch davon spricht, das ist alles in den himmlischen Örtern für euch bereit, ihr könnt das jetzt schon genießen, dann heißt das nicht, ihr seilt euch ab in irgendeine Fantasiewelt des Himmels, sondern das bedeutet, mit diesem Wissen könnt ihr den Himmel auf die Erde holen. Das ist dieses Reich der Himmel, von dem Jesus gesprochen hat. Und er lädt uns ein zu dieser himmlischen Perspektive. Ich würde jetzt noch mal beten und hätte dann ganz außerplanmäßig die Frage an das Lobpreisteam, ob wir dieses Lied, das wir am Anfang gesungen haben und zwischendurch auch schon mal gesungen haben, jetzt auch noch mal singen könnten. Ich sehe ein Nicken. Weil uns das vielleicht einlädt in diese Perspektive der Berufung, mit der wir uns jetzt auch in den nächsten Wochen weiter beschäftigen wollen. Ihr dürft aufstehen, wenn ihr möchtet. Und vielleicht ist jemand hier, der sagt, ja, ich höre dieses Klingeln. Ich weiß, dass Gott schon länger bei mir anruft. Berufung ist immer eine Sache eines bestimmten Momentes, in dem dann der Punkt da ist, zu sagen, ja, ich gehe dran. Ja, ich antworte. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt antworten. Und ich möchte auch lernen, auf dieses leise Brummen, Vibrieren, Klingeln, das Gott in mein Leben sendet, ganz neu zu hören. Und wenn das auch dein Wunsch ist, dann kannst du dich jetzt diesem Gebet anschließen. Herr Jesus, ich möchte dich dafür jeden bitten, der jetzt hier zuhört und der weiß, dass hier nicht es nicht darum geht, was Menschen sagen, was Menschen reden, sondern dass es tatsächlich einen Ruf gibt, der von dir kommt. Und ich möchte dich bitten, dass heute hier in diesem Raum, bei denen, die zuhören, die Entscheidung fällt, dafür diesen Ruf anzunehmen. Danke, dass du am Kreuz alles dafür getan hast, als du für uns gestorben bist. Und danke für deine Gedanken, die du immer schon mit und für uns hattest. Und ich bitte dich für uns einzeln und als Gemeinschaft, dass wir deine Berufung entdecken, dass wir wissen, welche Pläne du mit uns hast und dass wir es lernen, immer tiefer und immer besser in ihnen zu leben. Und danke, dass du mit deinem Wiederkommen uns die Hoffnung darauf gibst, dass wir hier arbeiten können, dass wir uns einsetzen können und dass wir unser Leben mit dir gemeinsam leben können. Amen.